toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
Ja, herzlich willkommen. Schön in dieser kleinen, intimen Runde. Mein Name ist Marco Dinic, ich bin hier im Namen des Mosaik, der Zeitschrift für Literatur und Kultur, die hier in Salzburg es schon seit nunmehr 8 Jahren gibt. Und wer uns nicht kennt, wir versuchen auf eine durchaus niederschwellige Art und Weise Literatur im gesamten deutschsprachigen Raum und irgendwie unterzubringen. Wir machen eine kleine Literaturzeitschrift, die auch kostenlos erscheint, 3-mal im Jahr, die ihr hier zur freien Entnahme, also überall hier, liegt sie aus, einfach mit nach Hause nehmen könnt. Vor 3 Jahren ist dann dazu noch ein kleiner Verlag dazugekommen. 3 Jahre, oder? Vor 3 Jahren ist dann noch ein kleiner Verlag dazugekommen. Das ist die Edition Mosaik, in der wir uns auf Lyrik und Kurzprosa im Grunde spezialisiert haben. Ich schaue immer zum Josef, weil er muss mir immer
der
die bestätigen. Das ist mittlerweile unser 6. Band, wenn mich das nicht täuscht. Josef?
Ja, 6.
Also 6. Band. Und genau. Und
7. Peter W.
7? 7. Ja, okay. Unser siebter Band. Und ich bin ganz, ganz froh, euch heute auf der Bühne, auf dieser sehr ebenen, flachen Bühne, Zoltán Lesi vorstellen zu dürfen, ein ungarischer Autor, der in Budapest aufgewachsen ist.
Nein, du bist nicht. Aber ich habe dort.
Du warst auch in Budapest. Ja, stimmt. Du kommst aus dem Südosten.
Oder? Ja.
Genau, Südosten. Ungarns, lebt mittlerweile in Wien, ist schon seit acht Jahren und hat bei uns jetzt. Hat zwei Kinderbücher bereits veröffentlicht und Danke. Ich brauche die Bestätigung, okay.
Jetzt macht's mich nicht so.
hat sich mit Kinderbüchern hervorgetan und ist Lyriker und hat bei uns jetzt in der Edition Mosaik seinen ersten auf Deutsch veröffentlichten Band. Und zwar, das ist die Erstveröffentlichung von diesem Band gemacht, nämlich in Frauenkleidung. Und ich möchte euch kurz nur umreißen, worum es in diesem Band geht, beziehungsweise wie wir zu diesem Band gekommen sind. Nämlich ein befreundeter Kollege von mir hat mir gesagt, irgendwann mal vor einem Jahr circa, dass ein gewisser Zoltán Lesi, ich kannte den Namen schon vorher, weil ich ihn schon bei einer Lesung mal gesehen hatte, aber da haben wir, glaube ich, sogar gemeinsam gelesen, aber es war sehr kurz, dass der Zoltán Lesi auf der Suche nach einem Verlag ist und dass ich mich doch mit ihm treffen solle, damit wir vielleicht über eine etwaige Publikation reden können. Und dann haben wir uns wirklich getroffen und dann hat der Zoltán angefangen, mir über sein Buch zu erzählen. nämlich Folgendes, dass es sich bei dem Buch im Grunde um dokumentarische Gedichte handelt, die zum Thema haben intersexuelle Sportlerinnen während der 30er Jahre, also rund um die Berliner Olympischen Spiele 1936. Und dann war ich erstmal so, okay, Gedichte über, also und ich war einfach so von diesem Thema, Gedichte zu intersexuell, das ist einfach so ein unglaublich spezielles Thema. Also ich fand das auch gleich interessant deshalb, weil es wirklich dieses Buch ein in jeglicher Hinsicht ein Unikat ist, weil dieses Thema ist einfach so einzigartig und ich glaube, also alles andere wäre, glaube ich, ein Plagiat. Also, wenn man das auch vor allem so akribisch betreibt, wie Soltan das betrieben hat. Er hat jetzt nicht nur aus Interesse dieses Themas angefangen, Gedichte darüber zu schreiben. Nein, er hat wirklich Archivarbeit betrieben und ist sogar zu Verwandten der Sportlerinnen gefahren, hat sie interviewt, hat wirklich intensive Recherchearbeit geschrieben, was sich auch in diesem Buch niedergeschlagen hat. Wir sehen nämlich in diesem Buch originale Archivfotografien, die zum Teil auch, was ich letztens gehört habe, nicht günstig waren, manche. Also, und genau. Und ja, ich im Grunde war das meine Einführung. Das Buch könnt ihr auch hier und heute erstehen. Es kostet 10,50 Euro, aber heute nur für euch 10 Euro. Also, Soltan Leschin.
Gretel Bergmann. Noch als Jugendlicher floh ich nach London. Aufgrund meiner Herkunft durfte ich in Deutschland keine Athletin sein. Letztlich federte das Internationale Olympische Komitee die Teilnahme von Juden an den Spielen doch noch ein. Daraufhin erpressten mich die Nazis. Sie würden sich meine Familie vorknüpfen. Fürs Trainingslager musste ich zurückkommen. Zuerst erwog ich, die Sprünge absichtlich zu verbocken, dann zeigte ich doch allen, was eine junge Jüdin kann. Ich schlug den Nationalrekord im Hochsprung. Im Trainingslager wohnte ich in einem Zimmer mit Dora. Trotzdem sah ich sie nie nackt oder beim gemeinsamen Duschen. Sie war sehr jung, also hielten wir sie für schüchtern. Aber vielleicht hatte sie einfach nur Angst. Den letzten Brief bekam ich am 16. Juli 1936. Sie bedauern es sehr, aber ich dürfe an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Die anderen Sportlerinnen waren dann schon auf dem Weg nach Berlin. Ihnen wurde gesagt, ich hätte mich verletzt. Obwohl ich höher gesprungen war, ließen sie doch Radchen an meine Stelle teilnehmen. Die perfekte deutsche Frau 1. In einem vierstündigen Film dokumentierte ich die Olympischen Spiele, den Sieg des arischen Volkes über dem Abschaum. Über Jesse Owens sprachen wir lieber nicht, obwohl er wie ein Tiger springen konnte. Adolf verheimlichte seinen bis zu meinen Fußknöcheln reichenden Respekt nicht, als ob ich die perfekte deutsche Frau wäre. Ich gebe zu. Mich interessierten weder er noch der Sport. Mir kam es nur auf die muskulösen Körper an. Beim Betrachten dieser Beine, Arme, Sehnen, dieser wackelnden Brüste oder Ärsche komme ich beinahe zum Höhepunkt. Die hageren, mädchenhaften Burschen gefallen mir alleine schon deshalb, weil ich mich neben ihnen stärker fühlen kann. Es tut mir leid, dass Dora Radchen nicht siegte. Ich war ein niederträchtiger Nazi und fiel in Ungnade, als Louis Trenker in den Zeitungen log, ich hätte nackt vor dem Führer getanzt. Obwohl ich schön bin, habe ich nie Glück bei Männern. liebe Rose Salavi. Ich sah die Assemblage mit Vogelkäfig. Diese eingesperrten Gegenstände verwirrten mich zuerst, als hielte man ein Niesen zurück. Im Restaurant Nostalgia kam mir dann beim Umrühren des Kaffees der Würfelzucker in den Sinn. Den Marmorwürfeln hinter den Gittern ergeht es so wie mir, eingesperrt in meinem glücklichen Zuhause in Queens, zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob du dich gerade für eine Frau oder für einen Mann hältst, aber der Krieg ist aus. Ich habe keinen Doppelgänger, der mir das Tragen von Frauenkleidung erlaubt. Ich besuchte ein Kabarett und sah Zdenka Kubkova. Der Kurator nahm mich mit und gab bekannt, es werde Tänzerinnen in Tür geben. Doch als ich den jungen Mann mit Schnurrbart sah, der einst Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf gewesen und nun als Balletttänzerin gekleidet war, verdeckte ich die Augen. Ab und zu spähte ich durch meine Finger und so sah ich den unteren Teil seines Körpers. Er war gar kein Mann. Er hatte zwar Hoden, aber weiter oben gab es nur eine haarige Vertiefung. Da musste ich an dich denken. Liebe Rosé, oder Eros, oder Marcel. New York City, 3708, Utopia Parkway, Joseph Cornell. Vater, hier in Erichshof wohnen einfache Menschen. Bremen liegt in der Nähe, aber wir frequentieren die Stadt nicht. Ich erinnere mich, damals rief mir meine Frau zu. Das Kind ist da, ein Sohn. Ich gestehe, ich war sehr stolz nach 3 Töchtern. Ich fütterte noch die Schweine, dann ging ich hinein. Luise sagte mir weinend, ich solle ihr nichts antun, aber es sei doch ein Mädchen da. Mich traf beinahe der Schlag, verfickt nochmal. Ich knallte die Tür zu, ging in die Arbeit, in die Kneipe. Unterwegs sagte ich dem Priester dann, es solle das Balg baldmöglichst taufen, damit wir ja nicht verflucht werden. Nun, das ging auch gut vonstatten. Dora wurde am Sonntag tatsächlich über das Taufwasser gehalten. Es verging ein ganzes Jahr, bevor das Kind erkrankte. Der Herr Doktor musterte Doras Muschi so lange, dass ich schon dachte, es stimme etwas nicht. Dann sagte er, es sei doch ein Junge, ich solle doch schauen. Er habe nur eine Schnittwunde am Hoden. Als der Herr Doktor ging, meinten wir, es wäre besser, die Sache gut sein zu lassen. Mädchenkleidung hatten wir schon. Das Kind war bereits getauft. Hochspringerin. Zuletzt trug sie beim Reisen ein graues, zweiteiliges Kleid und eine hautfarbene Strumpfhose. Einige Tage zuvor hatte sie bei den Europameisterschaften in Wien als Athletin Gold für das Dritte Reich geholt, den Weltrekord im Hochsprung gebrochen. Von dem Anlauf hatte sie an ihren Vater gedacht, der so bedrohlich schauen konnte wie sonst keiner. Die ganze Nacht saß sie in einem Schnellzug nach Köln. Der Kerl ihr gegenüber hatte sie gedanklich bereits überall begrapscht. In Magdeburg blieb der Zug stehen. Die Athletin stieg aus, um sich die Beine auf dem Bahnsteig zu vertreten und einige billige Brötchen zu kaufen. Ihre Eltern hatten sie zu einem anständigen, sparsamen Mädchen erzogen. Ab und zu stellte sie sich vor, sie sei eine Volksheldin, an die sogar der Führer mit Stolz dachte. Ihr Vater beneidete sie um den Händedruck bei den Berliner Olympischen Spielen. Sie hätte am Wettbewerb gar nicht teilnehmen können, falls Gretel Bergmann nicht ausgeschlossen worden wäre. Bereits die Vorstellung hatte sie als absurd empfunden. Eine Jüdin dürfe nicht siegen, dachte sie. Vor der langen Reise hatte sie keine Zeit gehabt, sich das Gesicht zu rasieren. Sie war nervös, da sie auch kein Puder bei sich hatte. Was wäre, wenn sie jemand nun ertappen würde? Und tatsächlich flüsterte der Schaffner einem Polizisten zu. Er habe nicht gewusst, dass Frauen so hager und stoppelig sein können. Der Polizist verlangte ihren Ausweis, dann wurde sie aufs Revier gebracht. Er hatte beschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Er befahl: Ziehen Sie sich aus, ich untersuche Sie. Und wenn ich Widerstand leiste, fragte die Frau, dann nehme ich Sie wegen Ungehorsams fest. Die Athletin zögerte. Sie war 19 und ihr Name war bereits überall bekannt. Sie legte ihre Medaille und ihren Ausweis auf den Tisch. Doch es nützte nichts. In der Schule hatte man sie Brett genannt. Sie hatte auch keine breiten Hüften wie die anderen Mädchen. In der Fabrik dann wurde sie in Ruhe gelassen. Als Backerin hatte sie ordentlich gearbeitet. Anfangs hatte sie nur Athletik getrieben, um ihrem Unfall zu entkommen. Zu Hause war sie nur von Frauen umgeben. Von drei Schwestern und ihrer verrückten Mutter. Sie hatten ihr beigebracht, wie sich Männer verhalten. Hätte sie nun protestiert, hätte man sie entkleidet und vergewaltigt. Dr. Johannes Fischbein. Ich besuchte häufig Athletiktrainings, weil ich gelenkige, gut streichelbare Jugendliche besonders mochte. Sie liebten mich ebenfalls. Dora Reitchen lernte ich in Bremen kennen. Als ich sie ansah, dachte ich sofort an unser neues Experiment, wofür uns noch ein Mädchen fährte. Oder ein Junge. Von meinem Wundermittel wirst du höher springen als alle anderen, sagte ich zu Dora. Sie war noch beinahe ein Kind. Ich wusste, dass meine Taktik aufgehen würde. Von da an war sie unsere Testperson. Als sie bereits Meisterschaften gewann, wurde ich von der Partei kontaktiert. Sie ließen mir freie Hand, um das Beste aus Dora herauszuholen. Sie vertrauen mir. Der Führer dürfe nicht enttäuscht werden. Ich verstünde sicherlich, was sie meinten. Obwohl sie sich bereits täglich das Kinn rasierte, schluckte Dora dennoch anabole Steroide, die so viel Testosterone enthielten, dass sie erneut zu pubertieren begann. Sie schämte sich, auf die Straße zu gehen. Trotzdem beschwerte sie sich nicht. Ab und zu besuchte sie mich. Ich mochte sie auch so, sprich haarig. Vor allem gefiel mir ihr Arsch, wenn sie sprang.
Wir setzen uns für das Gespräch. Ich glaube, die häufigste Frage, die dir gestellt wird, die stelle ich dir, glaube ich, am Ende, weil es ist doch sehr, also ihr habt jetzt einen Einblick in den Band bekommen und ich glaube, das Erste, was vielen auffällt, wenn sie das zum ersten Mal hören, beziehungsweise wenn sie das zum ersten Mal lesen, dass diese Texte sehr nah und persönlich geschrieben sind, also aus den Blickwinkeln der einzelnen Protagonisten in einer sehr nüchternen Sprache und fast erzählerisch. Also man würde jetzt nicht meinen, dass es Gedichte sind, sondern eher so Prosa-Miniaturen. Wie bist du auf diese dokumentarische, weil die Gedichte sind zum Teil auch wirklich brutal, also man muss es wirklich sagen, also ihr habt ein bisschen reinhören können. Man muss sich als Leserinnen und Leser wirklich darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie im Kopf eines Nazis rumschwirrt, beziehungsweise im Kopf einer intersexuellen Sportlerin, beziehungsweise im Kopf eines Krebses, also so, da gibt es sehr, sehr eines Krebstieres, also es ist sehr
Katze auch.
Einer Katze, genau, im Kopf einer Katze auch, also so, der Gedichtband wechselt immer wieder die Perspektiven. Wie bist du auf diese Idee gekommen, die Sprache so dokumentarisch und so nüchtern zu halten, beziehungsweise auf diese Form irgendwie diese so persönlich das zu schreiben?
Ich habe schon vor dem Band schon, ich glaube, ich habe ungefähr so viele Texte wie für zwei Bänder. Mhm. Und ich bin zu dem Thema gestoßen und ich habe gedacht, okay, ich will über dieses Thema schreiben. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Ich habe ziemlich eine Datenbank mit Zeitungsausschnitten, Fotos, Radiointerviews, ein Ausschnitt von Leni Riefenstahls Film, wirklich viel Material. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich möchte eine Geschichte erzählen, aber das geht eigentlich so direkt nicht, weil man nicht ganz wissen kann, wie das genau war. Es geht nur, man kann nur nach Erzählungen gehen. Ich weiß, okay, zum Beispiel Dorothy Odam hat es so erzählt. Gretel Bergmann hat es so erzählt. Zum Beispiel Gretel Bergmann hat ein Buch herausgebracht. Mhm. Ja. Von anderen gibt es auch, für manchen von auch Bücher. Und ich kenne die Geschichte von diesem Material. Und ich habe gedacht, okay, aber eigentlich diese Bücher oder diese Interviews zeigen nur eine Perspektive. Mhm. Und ich wollte das irgendwie, das Ganze zeigen. Und ich glaube, das geht nur so, wenn nur die Ausschnitte von allen ein bisschen nebeneinander stellen. Und ich glaube, die sind deswegen auch Gedichten, weil sie so nebeneinander sind. Wenn sie nur wirklich nur eine Geschichte wäre, dann wäre das wirklich Prosa. Aber so ist, das macht es, glaube ich, Gedicht, das so übereinander ist. Das eine erzählt eine Geschichte und der nächste erzählt das ganz anders. Mhm. Und man kann nicht wirklich wissen, was die Wahrheit ist.
Also mit den verschiedenen Stimmen und so.
Ja.
Also in dem Gedichtband geht es, also der Fokus liegt auf mehreren Sportlerinnen, die zu der Zeit gesprungen sind, beziehungsweise die zu der Zeit auch intersex waren. Aber einer Sportlerin wird ganz genau, also das Augenmerk wird auf ganz eine bestimmte Sportlerin geworfen, das ist nämlich Dora Ratchen, über die wir auch jetzt mehrere Texte gehört haben, die hier auch abgebildet ist. Kannst du uns etwas, weil Dora Ratchen hatte auch wahrscheinlich mitunter eines der traurigsten Schicksale erlitten. Kannst du uns ein bisschen mehr über Dora Ratchen erzählen?
Ich glaube, es ist für ziemlich für alle.
Weil du hast ja auch ihre Verwandten.
Ja, ich war auch in Bremen und in Stur, so heißt es in dem Dorf hier von Bremen, wo sie dann aufgewachsen ist, die Kneipe, wo sie gearbeitet hat, oder die Kneipe von dem Vater. Es ist nicht, gehört nicht mehr zu der Familie, aber es ist immer noch eine Kneipe. Dora Ratchen, ich glaube, sie ist irgendwie für mich, ja, es kam kaum etwas über sie wissen, weil sie nach dieser Polizeiinvestigation komplett verschwunden ist. Mhm. Sie gab keine Interviews, trotzdem erschien ein Interview mit ihr, ohne, das ist ganz fake, in Times.
In der Times?
In Times, dass sie, sie ein Interview gegeben hätte. Aber sie wollte eigentlich mit niemandem mehr treffen. Aber die...
Warte, ich
habe noch
eine Frage.
Für die anderen Protagonisten ist es auch schwierig. Für Gretel Bergmann, musste fliehen.
Ja.
Für Dorothy Odam, sie sprang höher als die anderen, trotzdem war sie nur Zweite. Mhm. Zweimal.
Mhm.
So, es ist irgendwie für alle irgendwie eine ein missgelungenes Leben.
Mhm. Aber bei Dora Ratchen... Entschuldigung, Anna, bitte.
Also nur für Mietserklärung, weil mir ist das nicht ganz klar geworden mit den Perspektiven, den unterschiedlichen, also du vorgelesen hast. Also es ist so, diese Frau eint diese Olympiade, oder? Also es gibt diesen gemeinsamen Ort der Begegnung und es ist diese Olympiade.
Ja.
Und sie haben aber sonst jetzt insofern, als dass sie alle die gleiche Sportart ausüben, wie Stabhochsprung. Also sind es
nicht alles, aber alle Athletinnen, ja.
Alle Athletinnen, die zu dieser Olympiade kommen und daraufhin laufen die Texte dazu, oder?
Ja.
Aber sonst vereint die jetzt nicht unbedingt eine Geschichte untereinander.
Ja, aber so. Also manche kannten auch einander. Also zum Beispiel Gretel Bergmann und Dora Reitchen waren in einem Zimmer bei der Vorbereitung. Also sie kannten schon einander. Nicht, vielleicht nicht gut, aber ein bisschen schon. Und es gibt Bilder, wo sie zum Beispiel Iboja Chak, Dorothy Odam und Elfriede Kaun zusammen sind. Also es gibt, sie kannten schon einander. Und es gibt auch fiktive Elemente. Ich glaube, in Lyrik ist es speziell. Es gibt nicht diese Art von Lyrik. Nicht. Aber zum Beispiel in Film gibt es schon. Also es gibt ziemlich viele Dokumentarfilme, die halbwegs Dokumentar sind und halbwegs Fiktion. Und das ist auch so eine, aber in Lyrik.
Und das wollte ich auch fragen, die persönliche, also die Ich-Perspektive, das ist dann die, die du erfindest, oder? Also, oder hast,
nein,
du da,
die sind,
hast du da,
es gibt immer einen Titel. Es gibt immer Titel.
Von den Frauen.
Also zum Beispiel der Text der Hochspringerin, das ist der Perspektiv von Dora Reitchen.
Aber
ich bin kein Hochspringerin.
Ja, ja. Aber greifst du da zurück auf Material von ihr? Also wenn
natürlich.
Du dir ein Tagebuch eintragst?
Ja, ich habe die Recherche gemacht und die Texte basieren auch auf die Recherche. Also wenn man anschaut, ich glaube, die sind auch bei der Collage ausgestellt. Es gibt zum Beispiel ein Polizeidokument, wenn sie aufgehalten ist. Und dann, es beschreibt ziemlich viel und lang, was sie herausgefunden haben. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, das weiß man nicht, aber das ist eine Geschichte.
Ja. Nee, die Texte sind auch, also wenn man beim ersten Lesen sind sie sehr intensiv und man muss sich darauf einstellen, im Kopf also zum Beispiel, wenn man den Vater, also Vater, dann ist man in der Perspektive des Vaters und der Vater ist halt so ein ziemlich derber Mensch, also man muss sich halt auch auf eine derbe Sprache einlassen und so, also aber Ich fand das spannend, weil bei der ersten, wie wir angefangen haben, das Buch zu machen und wie auch sozusagen diese Lesart dieses Buches ist, also das kann ich nur empfehlen, wirklich das Buch von vorne bis hinten zu lesen, ja. Weil es wirklich, und so habe ich das nicht gesehen, aber der sollte
hat das
nicht. Nee, es gibt eine sehr strenge Dramaturgie und vor allem ist es aufgebaut, das hat der Soltan immer gesagt, wie eine Detektivgeschichte.
Ja.
Und das ist halt, das ist super spannend, weil manche Gedichte wiederholen sich zum Teil, also so ein bisschen, also zum Beispiel es gibt Hochspringerin,
ja.
Und dann
ja.
Bulle.
Ja, aber ein bisschen anders.
Die sind ein bisschen anders und da wechseln ein bisschen die Perspektiven und das ist sehr Spannende daran. Hat jemand noch eine Frage?
Ja, und das Thema der Intersexualität betrifft alle Protagonistinnen, weil die eine, da geht es ja eigentlich darum, dass sie Jüdin ist, oder?
Ja, nicht alle sind. Nein. Also nicht mal alle sind Sportlerinnen. Also es gibt der Vater, es gibt der Trainer, es gibt einen Arzt, es gibt.
Ja, ja, aber die sind
alle
ja irgendwie
herum.
mit der Hauptfigur verbunden, oder?
Also irgendwie, ja.
Und so weiter und so fort.
Und es gibt noch zwei Künstler.
Die Rose Selavi, also die...
Duchamp.
Also das ist eigentlich Marcel Duchamp, weil Marcel Duchamp hat sich als Frau...
Ich habe das kurz gesehen, Entschuldigung. Ich gehe das zurück dann.
Genau, Marcel Duchamp hat sich gerne als Frau gekleidet und eben da gibt es eben diesen Brief von Joseph Cornell an Marcel Duchamp. Es ist auch eine, ich habe mich sofort in diesen Vers verliebt, als ich weiß nicht, ob du dich für einen Mann oder eine Frau hältst, aber der Krieg ist aus. Das ist so ein schöner, schön schrecklicher Vers. So, das, ja.
Aber das, so, die sind die fiktiven Elemente und wir haben auch eine Ausstellung. Also nicht nur diese Buchcollage, aber wir haben nur diese Medaillen hier, aber wir haben eine ganze Ausstellung mit Boxen. Mit Plexiglaserboxen und Holzboxen, die auch mit Multimedia gestartet sind. Und die sind auch hier gezeigt. Und deswegen kommt Joseph Cornell und Marcel Duchamp auch rein, weil wir das alles miteinander verbunden haben.
Genau, man muss auch dazu sagen, Also das Design des Buches hat ein brasilianischer Künstler, Ricardo Portillo, gemacht. Sie haben sich beide bei einem Stipendium-Aufenthalt in Stuttgart kennengelernt. Genau. Also das Buch ist eigentlich wirklich ein Konzeptband, könnte man schon sagen.
Aber es ist, man kann das, die Texte oder das Buch als Gedichte lesen, aber man kann wirklich als so wie Detektivgeschichte lesen. Und es ist wirklich, ich lese, wenn ich lese, ich lese nicht alle Texte, aber ich lese auch von vorne nach zum Ende. Nein. Also das, weil es ändert sich dann.
Ja, ich wollte dich fragen, ich finde es sehr spannend, dass du dich da so intensiv, also mit den Familiengeschichten und so fast so ein Historiker, also nicht fast, also eine Historikerarbeit auch gemacht hast. Wie lange hast du daran gearbeitet und auch vor allem auch, würde mich interessieren, wenn du das beantworten willst, warum dich dieses Spezialthema so leidenschaftlich...
Jemand stellt deine Frage.
Das war eigentlich meine... Der ist super.
Diese Frage muss gestellt werden.
Ja, genau.
Wie lange? Ich glaube, es war so Anfang 2017, Ende 2016. Ende 2016 habe ich angefangen. Ja, und ich arbeite immer noch an dem Buch eigentlich, weil das Buch kommt bald auf Ungarisch auch und Slowakisch und ich arbeite immer noch an den Texten. Warum mache ich das? Ja, das, einerseits haben wir das erzählt, also was mich als Lyriker interessiert, das haben wir beantwortet. Warum dieser Intersex oder dieses Gender-Thema mich interessiert, ist wahrscheinlich deswegen, weil ich, wie ich und wo ich aufgewachsen bin, die Männer müssten immer sehr männlich sein. Also nicht nur so sein, wie sie sind, aber so es zu zeigen. Und das ist, fand ich wirklich schwierig. Und das ist dann mir nicht gelungen und ich glaube, das hat mich auch zu diesem Thema so stark gezogen, dass ich das obsessiv bearbeitet habe. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist ziemlich
obsessiv. Hat sich die Arbeit daran verändert?
Ja. Also ja, es ist eine große Erleichterung nachher. Ja. Also das habe ich, die Antwort hat zu dieser Frage habe ich während des Schreibens gelernt. Warum ich das mache. Also am Anfang habe ich das nicht gewusst. Ich habe das nur gefühlt, dass okay, ich muss das machen. Und ich habe das auch ziemlich von Anfang an gewusst, wie ich das machen soll. Das ist mit dieser Recherche und mit auch der Gestaltung, ob das so künstlerisch gestaltet sein soll.
Man muss auch wirklich sagen, also wenn man das Buch liest, beziehungsweise wenn man sich auch ein bisschen mit den Biografien, weil man, wenn man das Buch liest, will man auch ein bisschen mehr über die Sportlerinnen erfahren, beziehungsweise über die Personen, die handelnden Personen und wie viel, das lässt keinen unberührt, weil das sind so zum Teil so unglaublich traurige Biografien, also eben zum Beispiel Dora Ratjen, die im Grunde gezwungen wurde, als Mann zu leben. Sie wollte ja nicht als Mann leben.
Sie war dann nicht operiert, aber sie musste trotzdem als Mann leben. Ja. Aber ich glaube, was noch wichtig ist, und das war noch nicht erwähnt, eigentlich die Medien. Es geht nicht nur um Athletinnen und Gender, aber auch um Medien. Und Medien in 30er Jahren. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig.
Man hat es auch eben in diesem Kapitel Dr. Johannes Fischbein auch um den Rassenwahn der Nazis, also eben auch mit der perfekten deutschen Frau. Also es sind sehr viele Themen, die dort angeschnitten werden. Vielleicht habt ihr noch Fragen?
Es gibt dann eher eine Zeit.
Achso, Mila.
Aber man kann noch am Ende auch fragen.
Ja, genau.
Also, ja, ich wollte nicht unterbrechen, es hat sich nur Frank, weil du die Frage gestellt hast und ich wollte ihn wissen, ich meine, es ist schon ziemlich lange her, das war schon ungefähr der 1838 und so. Also du hast wahrscheinlich niemanden von den Protagonisten war noch am Leben, das du noch kennengelernt hast.
Nein, sie haben alle ziemlich lange Leben gehabt, manche über 100. Trotzdem bin ich ein bisschen unglücklich damit, dass sie nicht mehr leben. Seit einigen Jahren leben sie nicht mehr.
Und wer ist die Älteste geworden?
Die Gretel Bergmann, glaube ich, so 100.
3.
Oh, wow, okay. Oh, 130.
Und Dora Reitchen ist da auch über 90, oder? Mhm. Ich glaube, die Leni Riefenstahl ist auch über 100 Jahre.
Ja, die Leni Riefenstahl ist 104 ist sie geworden, ja.
Gibt es Schreiben von den Sportlerinnen über ihre Intersexualität?
Also, genau, die intersexuelle Sportlerinnen haben keine Bücher geschrieben.
Ja, das meine keine diese, Briefe oder Tagesbuch oder irgendwas.
Also von Stella Walsh gibt es viel, aber von Dora Reitchen gibt es, also das ist fiktiv auch. Ich habe ziemlich viele Tagebücher, Texte geschrieben im Buch. Aber das ist nur nach meiner Recherche. Und ob sie das ähnlich geschrieben haben oder ähnlich gedacht haben, das...
Dann hören wir uns doch noch ein paar Gedichte an.
Boulez. Am 21. September 1938 fuhr ein junger Mann in Frauenkleidung in einem Zug nach Köln. Ein ihm gegenüber sitzender Mann wollte seinen Augen kaum trauen. Eine junge Frau so haarig? Er herrschte Störenfriede, vor allem Schwule und Juden. Er winkte den Schaffner zu sich, dieser solle disponieren. Der Mann in Frauenkleidung stieg in Magdeburg aus, um kurz Frühstück zu kaufen, bevor der Zug weiterfuhr. Ein Polizist hielt ihn auf und verlangte seinen Ausweis. Es war ihm egal, dass Dora Reitchen laut diesem eine olympische Athletin war. Er brachte ihn zur Wache. Der verdächtigte Typ gestand dort rasch, in Wirklichkeit ein Mann zu sein. Der Polizist bat seinen Vorgesetzten um Erlaubnis, eine Untersuchung durchzuführen. So stand Dora Reitchen bald nackt vor einem Komitee. Nach Meinung der Ärzte waren die primären Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig. Dennoch wurde Dora als Mann klassifiziert und verhaftet. Der Bulle erhielt später einen Anruf von der Partei. Die Vorsitzenden des Sportministeriums forderten die Freilassung des Athleten, weil er auch in Frauenkleidung durchaus die Interessen des Dritten Reiches vertreten hatte. Dora änderte ihren Namen später auf Heinrich. Kurz darauf sortierte der Bulle Kugeln in eine Waffenfabrik. Liebe Gretel, es passiert immer noch nichts, was der Rede wert wäre. Und ich möchte auch nicht darüber sprechen. Ich will einfach nur so leben, dass keiner wegschauen muss. Dass jeder Tag ein Geschenk ist, möchte ich auch nicht hören. Denn sogar Geschenke haben ein Geschlecht. Und ich möchte mich nicht auf ein Geschlecht festlegen. Ich will keine Operation. Es ist besser, den Augenblick zu vergessen, als sich herausstellte, dass ich nicht diejenige sein kann, die ich bin. Du kannst das nicht verstehen. Weder die Panik, noch die Scham, die ich empfand, da ich vor einem Verehrer geküsst wurde. Auch die Verwirrung ist dir fremd, die mich überkam, als ich das neben mir sprintende Mädchen ansah. Vielleicht warst das ja du. Was meinst du, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Welchem bin ich ähnlicher? Du hast nicht allen gezeigt, was eine junge Jüdin kann. Du hast die Goldmedaille der Nazis nicht geholt. Als Kind merkte ich nur, dass sich alle älteren Schwestern gerne schick machten und das Haar frisierten, während ich viel lieber umgekämmt mit den Jungs herumlief. Bereits damals spürte ich, dass ich weder ein Mädchen noch ein Junge war. Ich war etwas dazwischen. Ich konnte weder die Schweine am Hof, das Schlachten von Tieren, noch den Abwasch aufstehen. Mein Vater meinte, da ich als Mädchen getauft worden war, sollte ich auch Röcke tragen und es gut sein lassen. Siehst du, ich kann über nichts anderes reden. Nachdem mir der Polizist auf die Schliche gekommen war, nahm ich an keinem Wettbewerb mehr teil und hätte auch keine Männerkleidung getragen, hätte es auch schlimmere Folgen haben können. Sie können mich jederzeit ins Gefängnis stecken. Als was würden Sie mich dort behandeln? Könnte ich mir dann das Geschlecht meiner Peiniger aussuchen? Ich blieb in Bremen mit meiner Familie und verdiente mein Brot damit, was ich am meisten hasste. Langsam begriff ich, dass es besser war, ein Mann zu sein, auch wenn ich in der Kriegszeit als Abwäscher arbeiten musste. Bremen, Brief aus der Schublade, Heinz Ratjen. Stenka Kubkova. Ich lag ohne Narkose auf dem Operationstisch. Dr. Young stand neben mir. Einer der Assistenten verabreichte mir ein unnützes Betäubungsmittel. Der andere schnallte mich mit Riemen fest. Von da an durfte ich mich überhaupt nicht rühren. Es fühlte sich an, als wäre ich in einer schmalen Kabine. Ich sah nur meine gespreizten Beine und die Männer, die sich über mich beugten. Zuerst rasierten sie mir die Schamhaare ab und desinfizierten den Bereich um die Vertiefung oberhalb der Hoden. Young sagte, ich hätte einen Penis. Er müsste bloß befreit werden. Dann wurde die vaginaähnliche Öffnung mit kleinen gefederten Plättchen auseinandergespreizt. Doch das reichte nicht. Da holten sie die Skapelle hervor. Young machte einen Einschnitt und ich schrie vor Schmerz. Ich schrie bis zur Ohnmacht. Als ich aufwachte, sah ich untenrum wie ein Mann aus, konnte aber wochenlang nicht gehen. Zudem gaben sie mir eine Testosteronspritze, von der meine Hoden anschwollen. Einige Wochen später saß ich auf einem Schiff. Ich war auf dem Rückweg nach Prag, wo ich zuallererst meinen Namen änderte. Ich wollte ein Mann sein und Frauen nachjagen, ohne die Regeln des Sports beachten zu müssen. Die perfekte deutsche Frau 2. Über Dora Reitchen las ich viel in den Zeitungen. Aus ihrem Fall wurde damals eine Riesensache gemacht. Das Sportkomitee war nicht drauf gekommen, dass sie ein Mann ist, also hätte er das weibliche Gold verdient. Ich besuchte sie, als er bereits Heinrich hieß und beim Reichsarbeitsdienst arbeitete. Aus dem jungenhaften Mädchen wurde ein mädchenhafter Junge. Doch ich mochte ihn auch so. Leider wurde er sehr träge und hörte mit dem Sport auf. Er wollte verschwinden. In einem meiner Filme bot ich ihm eine Rolle an und hätte auch gern eine Fotoserie über ihn gemacht. Doch er lehnte ab. Er hatte Angst, mir nahe zu kommen, hatte Angst vor seinem Vater, vor allen Menschen. Freilich entzündete mich das damals. Erst später verstand ich ihn nach meiner Brustoperation, als ich selber auf der Straße für einen Mann gehalten wurde. Lieber Joseph, ich wusste es immer zu schätzen, wie du deine jeweiligen Gegenstände und auch mich liebkost. Was in deinen Briefen der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal, denn falsche Nachrichten sind mir am liebsten. Einmal prophezeite mir eine Hexe, ich würde bei einer meiner Ausstellungen mit einer nackten Frau Schach spielen. Seitdem verfolgt mich dieser Gedanke. Einer Frau bin ich nur ab und zu. Und ich spiele kein Schach mit meinem Nacken selbst. Ich denke oft an den von dir in deinen Briefen erwähnten Hermaphroditen, der in dieser Brooklyner Bar ohne Unterwäsche tanzt, und an die deutsche Hochspringerin Dora Reitchen. Ihr wurde das Hochspringen untersagt, als sich herausstellte, dass unter ihrem Rock ein Elefantrüssel schläft. Das kommt auch in Liefenstahls Firmen vor, doch davon dreht sich mir der Magen um. Gretel Bergmann findet dort keine Erwähnung. Obwohl sie die Beste war, durfte sie als Jüdin an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Vor den Demütigungen flüchtete sie nach New York. Ich weiß, Himmelskörper interessieren dich mehr. Dennoch könntest du die Sterne der beiden Hochspringerinnen einschachten. C'est la vie. Marcel Rosé Duchamp. Kamera ab. Ich schmiege meinen Rücken an den Heizkörper. Heinz Rattchen quält sich neben mir auf dem Bett. Es ist kalt. Doch zumindest streichelt er mich. Heinz ist ein 86-jähriger Mann mit weiblicher Seele. Die beste Hochspringerin, die jemals lebte. Er könnte mir etwas Mehl servieren, dann wäre ich zufrieden. Ich werfe ihm das aber jetzt nicht vor. Er ist so traurig wie Herkul in Barbie oder Garfield in der Weihnachtszeit. Er darf sich nicht umbringen. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin ganz auf ihn angewiesen. Deshalb sorge ich dafür, dass seine Medikamente regelmäßig auf dem Teppich landen und springe auf den Gasherd. Halte von dort Ausschau. Heinz liegt oder sitzt nur da. Mitunter steht er auf, um mir etwas Milch zu geben. Er redet viel über das Hochspringen und darüber, dass er nun mit Anlauf in den Tod springt. Zum Glück legt er sich stattdessen neben mich und streichelt mein Fell. Ich schnurre.
Genug. Habt ihr noch Fragen an Soltan? Gibt es noch Fragen?
Hm? Probier mal das.
Ja, probier mal.
Nochmal sitzen.
Ich kann nochmal sitzen. Habt ihr noch Fragen?
Hast du irgendwo herausgefunden, ob die Mädchen über die Thema gesprochen haben? Ob die Sportlerinnen miteinander oder was die...
Also manche haben miteinander gesprochen und ja, es gibt in Artikeln welche mit welchen getroffen. Also zum Beispiel Gretel Bergmann und Dora Rattchen waren in einem Zimmer bei der Vorbereitung.
Na, wo sie über ihre Intersex gesprochen haben. Ja. Gibt es irgendwie Dokumente, wo sie, die Sportlerin, über ihre Intersexualität gesprochen?
Nein. Also
weil ich denke, Kupko auch nicht. Ne?
Ich glaube nicht. Also sie wollte Mann werden.
Mhm. Und, wie offen waren die, genau, wie in der Öffentlichkeit sowieso? Wie offen haben die Thema besprochen?
Aber ich glaube, die in der Öffentlichkeit haben nicht diese Leute das Thema angesprochen, ja, aber die Journalisten. Mhm. Und das ist auch sehr interessant. Also ich habe das in die Zeitungen mehr in verschiedenen Zeiten recherchiert. Wie war das in den 30er Jahren? Wie reden sie über das Thema in den 60er Jahren, in den 80er Jahren? Heute, wie ändert sich das auch mit dem Olympischen Komitee? Es gibt also der Caste Semenya, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist, sie hat mehrere Weltrekorde gemacht im Laufen. Und sie ist aus Südafrika und sie ist auch intersex und sie war dann angeklagt. Komischerweise auch, glaube ich, das erste Mal in Berlin. Und dann, sie konnten ihre Rekorde dann doch nicht annullieren. Es gab dann, glaube ich, es war vor Gericht und dann sie hat gewonnen. Es gab mehrere Geschichten. Es gibt eine Frau aus Indien in den 90er Jahren und dann, aber das ist so schwierig, weil sie wissen das gar nicht, dass sie intersex sind. Also es gibt diese Sextests und dann, also Vielleicht, ja, es gibt einen Text darüber.
Es gibt auch einen Text darüber, das heißt inaktives X-Chromosom.
Ja, und das ist so, damit kann er mit dem Bartest, können sie das herausfinden, ob dann eine Frau mehr Testosteron hat. Und manche Frauen haben mehr Testosteron und sie sind dann intersex oder nicht. Oder sie nehmen dann Drogen oder nicht. Aber ja, also das ist dann für sie ganz schwierig. Viele sind sehr, viele haben dann nachher Suizidversuche gehabt. Also das ist wirklich schwierig.
Ja, das Phänomen kommt ja bei den Männern eher nicht vor.
Nein, es gibt keinen sogenannten Sextest für Männer.
Also wenn man als Mann sehr wenig Testosteron hat,
Weiß ich
nicht.
Aber hat irgendwie vielleicht nicht auch Einfluss, also ich meine die sportliche Betätigung, dass das halt so ein gesteigerten Testosteron
ist? Ja, das ist nicht bewiesen. Vielleicht für manche Sportarten, für manche Leute mit gewissen Körpergröße schon. Aber das ist nicht bewiesen, dass die höhere Testosteronwert zu einem besseren Ergebnis führt. Also eigentlich sind sie schlecht verteilt im Sport, des Frauen und Männer. Vielleicht könnte man das anders aufteilen. Aber das würde ich als eine offene Frage lassen. Ja, manche fragen dann nachher, aber was ich darüber denke, wie man aufteilen sollte, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Ja. Vielleicht ist es bei jedem Sportarten anders.
Ja, das ist schon auch spannend, also diese gerade Verbindung mit dem Nationalsozialismus und dem Frauenbild des Nationalsozialismus.
Ja.
Also das finde ich ja extrem interessant, weil das dann nochmal als andere Ebene in mir reinkommt, dass es ja eigentlich ein sehr traditionelles Frauenbild gibt im Nationalsozialismus, so die Hausfrau mit den 6 Kindern und dem Mutterkreuz. Hm. Und dann die sportliche Athletin, also. Und dass Hitler die ja auch für sich vereinnahmen will. Also da gibt es ja direkte Begegnungen auch mit den Sportlern, die haben sogar andere. Ich habe da vorher gelesen, ich glaube, das hast du nicht vorgelesen, wo der an einen Schritt greift und so und sie eigentlich dazu bringen will, dass sie für Deutschland antritt.
Ja, ja. Das ist die Helen Stevens. Ja.
Weil ich mal die Frage auch erst überlegt habe, irgendwie für mich. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass das, also ich glaube, dass das Frauenbild im Nationalsozialismus nämlich teilweise schon dieses Mutterkreuz und Kinder und Zuhause, aber es gab ja auch unter Anführungszeichen emanzipatorisches Frauenbild irgendwo auch, eben diese Sportlerinnen, Leni Riefenstahl, Filmemacherin, die Mädels in BDM.
Insofern sie halt zu Diensten waren.
Ja, ja, es gibt ja, es gibt ja auch.
Athletische, das ist schon weg. Eigentlich weg von diesem klassisch, was bisher als das Weibliche.
Ich möchte etwas dazu sagen, weil das gehört zu deiner Frage, dass bei den Berliner Olympischen Spielen waren die Teilnahme von Frauen, also die deutsche Frauen, die höchste. Also eigentlich wollten die Deutschen das auch, die mit der Frauen Athletinnen das zeigen, dass sie gut sind. Also nicht nur.
Und bei den Frauen durften ja nur Amateurinnen mitmachen, oder?
Das ist.
Amateure mitmachen.
Nein, das war so. Okay.
Ja, oder Berufsamateure.
Ja, ja.
Ja. Also, wenn man Geld von Sport bekam, dann durfte man nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Ja. Man muss auch, es gibt ja auch Studien zu dieser Frage und auch, was du auch gesagt hast, es gibt ja auch Studien über genau dieses Thema, wieso Adolf Hitler sehr viele Frauen gewählt haben, auch weil davor einfach in diesen Wirren des Wilhelminischen Reiches einfach die Frauen komplett unsichtbar waren und der Hitler sie im Grunde eben auch durch das Mutterkreuz und durch einfach so die Fokussierung, also sie aus der Unsichtbarkeit hervorgeholt hat, ja, Muttertag zum Beispiel oder so. Und das ist auch zum Beispiel ein sehr interessantes Thema. Das wird aber hier, glaube ich, nur kaum angeschaut. Also schon so dieser Körper- und Rassenwahn auf jeden Fall, aber darum geht es hier nicht vordergründig. Also, aber im Hintergrund schwingt es auf jeden Fall mit im Buch. Ja.
Man glaubt schon mal durch die Zurückdrängung der katholischen Kirche durch den Marxismus, die natürlich nochmal viel restriktiver das Frauenbild haben und diese Schuld und Scham und so, das ist, ich freue mich, ich war das sauber, aber durch die Nazis ein bisschen weggebrochen. Oder hat sich ein bisschen Freiraum auf dann vielleicht auch.
Ja, eigentlich schon in der Weimarer Republik.
Gut, das sind gute Diskussionen. Milan.
Ich wollte dazu zwar nicht fragen, weil du hast ja eine große Recherche da gemacht. Hast du bei der Recherche gefunden, dass es schon, hat irgendjemand anderes schon darüber recherchiert oder irgendwas geschrieben oder was, bist du sozusagen der Erste? Weil mir erinnert das ein bisschen, ich sage jetzt nur, vielleicht kennen es ein paar im Raum. Ich habe es durch den Marco das Buch kennengelernt von Danilo Kisch, das heißt Ein Mahnmal für Boris Davidovich. Und da hat er auch so Leute ein Denkmal gesetzt, die sonst irgendwie vergessen geraten worden wären. Und für mich ist das sozusagen auch so ein so was Schönes, was du gemacht hast. Du hast in ein Denkmal gesetzt, aber deswegen wollte ich wissen, waren die Leute sonst jetzt unbekannt jetzt in dem Sinne?
Also nein, ich glaube nicht.
Wie heißt die?
Greta Bleiben. Also wie ich gesagt habe, es gibt Bücher, es gibt auch Filme. Mhm. Es gibt einen deutschen TV-Film über eigentlich dieses Geschichte, ich glaube, das ist nicht so gut. Sie machen so eine Liebesgeschichte daraus.
Natürlich tun
sie das. Das ist ein besser verkauft, aber ich glaube, es ist von vielen schon bearbeitet.
Aber nicht als Lyrik. Das meinte ich vorhin als eine Einstellung. Also für die, auch als Rückmeldung von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Lyrikwelt waren sie alle so. Aha, so das als Lyrik, also sozusagen dieser dokumentarische Ansatz in der Lyrik, den gibt es, glaube ich, im englischsprachigen Raum mehr, also so, aber im deutschsprachigen Raum ist er noch komplett unterrepräsentiert und da bin ich eher sehr, sehr glücklich, dass wir Soltern gerade auch mit diesem Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, gerade heute, wenn es auch vermehrt um Gender-Themen geht, umtreibt und ja.
Zum Glück.
Ja, aber es geht auch um ein bisschen, glaube ich.
Mach.
Ich gebe etwas noch dazu und dann. Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist dieser. Weil es gibt ein bisschen. Das, mit dem, also es, viele Medien sind bearbeitet bei der dieser Recherche und das Thema ist dieser. Es geht um diese Sportlerinnen. Aber das Thema ist auch die Medien auch. Und diese Fake News, wie das sich entwickelt. Und es fängt an vielleicht mit einer, schaut so aus, wie es wahr wäre, und dann kommt das Geschichte von der Katze. Mhm. Also das, ja. Ich glaube, das ist auch für mich genauso wichtig, das Geschichte zu erzählen und auch über Medien zu erzählen.
Also die Funktionsweise.
Die Funktion, ja, das zu zeigen.
Du hast jetzt mehreres recherchiert. Hast du deinen Fokus auf die NS-Zeit gelegt oder hast du spätere auch noch recherchiert?
Also der Fokus ist 30er Jahre.
Ja, jetzt für den Band, aber für deine Recherche?
Für die Recherche habe ich noch auch recherchiert, was nachher waren. Also ich habe geschaut, welche so noch, es gibt noch viele andere Intersex-Sportlerinnen, die dann, also es geht, im Buch gibt es auch noch welche und in der Ausstellung auch, zum Beispiel der Eva Klobukowska und es gibt auch eine spanische, mehrere aus Indien, also ich habe,
das
aber nicht vielleicht tiefer habe ich diese 30er Jahre recherchiert, weil das ist dann kohärenter für mich auch, das zu erzählen. Ja, und auch,
was waren dann deine Motivationen, dich zu entscheiden über die 30er Jahre?
Ich habe mit Dora Ratjen angefangen und ich habe das wahnsinnig interessant gefunden, dass sie, dass die Nazis Greta Bergmann und Dora Ratjen gegeneinander gestellt haben. Die zwei Minderheiten gegeneinander. Und ich fand es auch interessant. Und das in den anderen Geschichten mit den anderen Sportlern konnte ich diese Größe, diese Breite das nicht zeigen. Und ich wollte deswegen noch aber mehrere Sportler noch nehmen, weil dann kann ich mehrere Schichten zeigen, aber ich glaube, das konnte ich auch nur in den 30er Jahren machen, weil es gibt noch dieses Zdenka Kubkova im Buch mit der Operation, die will Mann werden, es gibt eine andere noch, also es gibt auch Geschichte über Hummer, die Hummer sind häufiger Intersex als Menschen und dann, ja, es gibt mehrere.
Also es wird auch so ein allgemeines Bild, ja, da, über sozusagen, was es bedeutet, als Intersex zu leben, beziehungsweise was im Grunde Intersex ist. Also so, ich meine, jetzt kein richtiger Erklärungsversuch, aber sozusagen eine Annäherung an dessen. Und vor allem, der Band geht ja auch in spätere Jahre, aber er verfolgt, also er geht ja über die 30er Jahre hinaus, aber er verfolgt dann den Lebens- bzw. Leidensweg dieser Sportlerinnen, dieser, ja, eben, also eine alte Dora Ratjen, die, das ist irgendwann mal in den 90ern die Zdenka Kubkova, da gibt es auch eben Fotos, das sind glaube ich aus den 60er Jahren,
ja,
wo sie wirklich auch als Mann post, also wo sie sich auch rasiert für die Kameras und so, und genau, ja. Gut.
Aber die Karrieren als Sportlerinnen waren dann für alle beendet, oder? Für die Zdenka Kubkova, die
sie irgendwie... Ja, ja, aber sie wollte eigentlich das nicht mehr.
Ja, aber die haben alle aufgehört, oder?
Sie haben dann alle aufgehört. Ja, die Intersex. Also heute gibt es jetzt ein oder zwei Intersex-Sportlerinnen, die immer noch weitermachen können. Aber das ist... Ich hoffe, dass es noch besser wird, aber... Ja. Aber auch in den 80er Jahren war ziemlich schlimm. Also zum Beispiel diese Eva Klobukowska, haben sie diese Bartest gemacht und sie haben gesagt, dass sie keine Frau ist, sie darf nicht mehr bei der Athletik weitertreiben. Und sie hat da früher auch Weltrekord gemacht, Goldmedaillen und alles. Und dann, sie haben sie ausgeschlossen, alles annulliert und sie konnte noch nachher ein Kind haben.
Also sie hat ein Kind noch
da, ja,
bekommen. Also, keine Frau.
Ja, sie war keine Frau. Es offiziell können manche Intersex-Personen auch ein Kind haben. Aber das ist, ja, das war auch in 60er, 70er Jahre.
Ja, wollen wir vielleicht.
Wir können das Gespräch wieder in einer offenen Runde. Dankeschön, dass ihr zugehört habt.
Genau, und die
genau, schaut euch noch, weil eben dieses Buch ist aufgebaut wie im Grunde ein Mosaik. bitte, ich würde euch auch, also, weil ich auch gesehen habe, eure Ohren waren doch gespitzt. Dieses Buch ist natürlich nicht auch für euch gedacht, sondern auch ein richtig gutes Geschenk, wie ich finde, für andere. Naja, ich muss dazu sagen, wir sind ein kleiner Verein, der sich wirklich Mühe gibt, genau solche Themen und genau solche Autorinnen und Autoren wie Soltan zu fördern. Die Bücher meines Erachtens, die wir machen, sind jetzt nicht so teuer wie andere Bücher, und sie sind wirklich schöne Geschenke, beziehungsweise sehr, sehr schön gemacht. Also greift beim Büchertisch zu, 10 Euro kostet das Buch. Ihr könnt es auch vom Soltan signieren lassen und eben bitte auch mit ihm weiterreden über dieses tolle Thema.
Man kann das auch
noch. Und genau, und ihr könnt euch auch, weil wir tragen, also ich trage Gretel Bergmann hier. Und es gibt mehrere Sportlerinnen. Er hat Dora Ratjen, also das könnt ihr euch aus, das ist auch schon ein schönes Geschenk. Ich glaube, 7 Euro kostet. Vom Soltan selber gemacht.
Ja, ja, heute in der Früh.
Danke.
Und danke an Soli Café.
Ja,
danke an Soli Café.
Termitinitus.org